Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Wir wollen noch einmal miteinander beten. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns in diese einzigartige Gemeinschaft einlädst, die Tür weit gemacht hast, dass wir Zugang haben zu diesem Geheimnis unseres Gottes und Vaters im Heiligen Geist. Wir danken dir dafür und wir laden dich ein, dass du jetzt unter uns deinen Raum einnimmst, deinen Platz einnimmst, in unsere Herzen kommst und zu unseren Herzen sprichst. Amen. Die Corona-Lage macht's möglich. Wir können wieder mit 10 Leuten ohne Probleme zusammen sein. Habe ich ein Problem? Und ihr vermutlich auch. Kennt ihr 10 Leute ohne Probleme? Und Probleme gibt es ja an allen Ecken und Enden. Manchmal klingelt es an der Tür und dann stehen 2 nette Menschen vor der Tür und wollen mit dir über Gott sprechen. Und vielleicht wollen sie ja auch über die Dreieinigkeit sprechen. Wir haben heute den Sonntag Trinitatis. Es geht um dieses besondere Geheimnis von Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und wenn die Zeugen Jehovas dich ansprechen, dann ist das ein sehr beliebtes Thema, die Dreieinigkeit. Das steht ja gar nicht in der Bibel. Das Wort Dreieinigkeit gibt es nicht in der Bibel. Stimmt. Das Wort Depression übrigens auch nicht. Und trotzdem würden wir nicht unbedingt sagen, weil es nicht in der Bibel steht, dann gibt es das nicht. Übrigens das Wort Auto auch nicht. Und ich vermute, dass die meisten von euch mit so einem Wunderwerk der Technik hierher gefunden haben. Dreieinigkeit steht nicht in der Bibel. Das Wort gibt es in der Bibel nicht. Und tatsächlich muss man sagen, dass dieses Dogma, dieser Glaubenssatz in seiner Geschichte, wie er entstanden ist, nicht ganz unproblematisch ist. Aber wer aufmerksam das Wort Gottes liest, wird zumindest in diese Richtung einige Fragen entwickeln oder auch einige Entdeckungen machen. Was hat das mit der Dreiheit auf sich? Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Oder als Jesaja diese gewaltige Vision hat und den Ewigen sieht im Tempel und dann hört er Kadosch, Kadosch, Kadosch. Heilig, heilig, heilig ist der Ewige, der Herr Zebaoth. Immer wieder begegnet etwas, was mit dieser Dreiheit zu tun hat. Übrigens, bis hin in unsere Welt ist vieles in Dreierschritten aufgeteilt. Eine gute Predigt hat 3 Teile. Und in der Literatur spricht man gerne von einem Anfang, einem Hauptteil oder einem Schluss. Oder sogar in der Naturwissenschaft. Die 3 Zustände der Elemente, flüssig, fest, gasförmig. Es gibt einen Punkt in der Thermodynamik, wo übrigens alles 3 zusammenkommt. Der Trippelpunkt oder der Dreiphasenpunkt. Interessant. Und auch und gerade, wenn man aufmerksam die Bibel liest, wird man an vielen Stellen diese Entdeckung machen, dass Gott sich in einer solchen Vielfalt und Unterschiedlichkeit offenbart, dass man das gar nicht so richtig zu fassen bekommt. Wer ist denn dieser El Shaddai? Oder wer ist dieser El Elyon? Wer ist der Herr Zebaoth? Oder was hat das zu bedeuten, wenn Johannes in seinem Evangelium schreibt, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Okay, das kriegen wir noch zusammen. Und das Wort war Gott. Wie geht das zusammen? Auf jeden Fall merken wir, dass es um ein Geheimnis Gottes geht, das größer ist als das, was wir irgendwie auch rational fassen können. Natürlich, wie sollte Gott in 3 Pfund graue Masse reingehen? Aber schauen wir doch einfach mal in die Schöpfung hinein. Was wird uns da berichtet? Da wird uns berichtet, dass der Atem Gottes, der Hauch Gottes oder der Geist Gottes über den Urfluten brütet. Und aus diesem Geist Gottes heraus offenbart sich Gott selbst, der Elohim, der Schöpfergott. Und dann spricht er, dann hören wir das Wort des Schöpfers. Da haben wir also den Schöpfer, Gott, Vater. Wir haben das Wort, den Sohn und wir haben den Geist. Und immer wieder wird, wenn von Gott gesprochen wird, in dieser Faszination auch die Unterschiedlichkeit der Erfahrung Gottes hervorgehoben. Und doch führt sie zu diesem einen Gott. Gott ist einer. Das Urbekenntnis Israels steht dafür. Ich habe die Predigt heute überschrieben, gesegnet, gesegnet, gesegnet. Und ich lese uns noch einmal den Vers, mit dem Herbert uns heute begrüßt hat. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Im Zentrum steht die Liebe Gottes. Das ist das Vaterherz Gottes, von dem Jesus spricht, das er uns offenbart in seinen Bildern und Geschichten und Gleichnissen. Diese Liebe Gottes, die allumfassend ist und aus der heraus alles hervorgeht. Nämlich aus der Liebe Gottes, die Gnade, die uns durch den Sohn Jesus Christus begegnet. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes. Und aus der Liebe Gottes heraus geht auch das andere, nämlich die Gemeinschaft im Heiligen Geist. Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Und diese Gemeinschaft des Heiligen Geistes ist bestimmt durch den Shalom Gottes, durch den Frieden. Also begründet in dieser Einheit Gottes, in diesem Wesenszug des Vaters, in dem Erfinder aller Vaterschaft, aller Elternschaft, begründet darin, begegnet uns die Gnade des Sohnes und die Gemeinschaft im Heiligen Geist. Die Gemeinschaft, in die wir hineingerufen sind durch die Gnade des Sohnes. Diese Gemeinschaft der Gottheit, die uns hineinnimmt in die Ewigkeit unserer Existenz, unser ewiges Leben. Nun kann man natürlich sagen, okay, das ist jetzt das, was die Schreiber des Neuen Testamentes entdeckt, entwickelt, erkannt haben. Was ihnen offenbart wurde, ist das gegründet in den heiligen Schriften des ersten Bundes, des Alten Testaments. Schauen wir hinein in den Segen, der Israel gegeben wird, den sogenannten aaronitischen Segen im 4. Buch Mose. Der Ewige oder der Herr, Yahweh, segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Dreimal wird hier der besondere Name Gottes erwähnt, der Name, womit Gott seinem Volk Israel das Du anbietet. Der Ich Bin für dich da. Dieser ewige Adonai, der Herr, er segne dich und behüte dich. Darin begegnet uns das Vaterherz Gottes. Das ist der Vater, der seinen Segen ausspricht und der zugleich seinen Schutz zusagt, deinem Leben Gelingen schenkt und deinen Weg liebevoll, behütend, segnend begleitet. Dieser Segen umschließt auch, dass sein Wort dich mahnt und zieht, auch erzieht, dich zu dem Richtigen, zu dem Guten, zu dem, was seinem Wesen entspricht, bewegt und hinleiten will. Der Ewige segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig, ist die zweite Aussage, die mit diesem einzigartigen heiligen Gottesnamen Ich Bin Da verbunden wird. Und darin begegnet uns der Sohn, der zu uns gekommen ist, der uns seine Gnade erweist, der uns gnädig und freundlich, zugewandt begegnet, der uns aufhilft, wo wir versagt haben, der uns einen Neuanfang ermöglicht, der immer wieder uns mit seiner Freundlichkeit, mit seiner Gnade umgibt, zu dem wir hinkommen können und zu dem wir aufschauen können. Und um dieses Aufschauen geht es. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir. An welcher Stelle leuchtet das Angesicht Christi über uns? Am Kreuz. Vielleicht kann man nicht unbedingt von einem Leuchten sprechen, wie wir Leuchten verstehen. Und doch strahlt das Angesicht Christi vom Kreuz her zu uns. Das ist die Gnade Gottes des Neuanfangs, des neuen Lebens, das uns geschenkt wird im Angesicht Christi, in diesem blutüberströmten und unansehnlichsten Angesicht dieser Weltgeschichte begegnet uns das Leuchten Gottes, die Augen der Liebe Gottes, die vom Kreuz herabschauen. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und sei dir gnädig. Und dann gibt es eine dritte Erwähnung dieses heiligen Namens. Ich bin da. Ich bin für dich da. Der Herr erhebe sein Angesicht zu dir hin oder auf dich und schenke dir Shalom, schenke dir Frieden. Und in diesem Hingewandtsein, in diesem zu dir kommen, wird uns der Heilige Geist zugesandt und zugesprochen, der Gott, der nicht nur bei uns ist alle Tage, wie Jesus es sagt, sondern der in euch sein wird. Und was tut er in uns? Er wirkt den Frieden Gottes. Der Friede Gottes sei unter euch. Der Friede Gottes sei in euch ein Schiedsrichter des Herzens. Leite euch in euren Entscheidungen, dass ihr wisst, das Gute zu wählen, das Gott Wohlgefällige zu tun. Werk des Heiligen Geistes, der Geist, der diesen Frieden schenkt, wenn wir das Wort öffnen, wenn wir uns der Bibel zuwenden, wenn wir seine Worte in uns aufnehmen und in uns regieren lassen. Also schon dem Volk Israel im ersten Bund wird dieser einzigartige Segen zugesprochen. Und mit diesem Segen sollen die Priester Israels den Namen des Ewigen auf das Volk legen. Nach meinem Namen genannt, so wird das Volk Gottes, so wird Israel und so ist Israel bis heute nach seinem Namen benannt. Und dieser Name Gottes bekommt eine persönliche Zuwendung in der Offenbarung des Sohnes Jesus, dem Messias. Dass uns in Jesus dieser Name noch einmal ganz neu anvertraut ist, in dem Namen, der über alle Namen erhoben ist. Aber dieser Name, der über alle Namen erhoben ist, bleibt verbunden zutiefst mit dem Namen des Ewigen, dem Namen des Gottes Israels, der Herr oder Adonai. Und darin wird diese Einheit begründet. Wenn von der Kreuzigung Jesu gesprochen wird und dann von dem, dass er auferstanden ist und dass er aufgefahren ist gen Himmel, dass er den Namen hat, der über alle Namen gegeben ist, dann schreibt der Apostel Paulus im Philipperbrief in diesem bekannten Hymnus eben davon, dass alle bekennen, dass Jesus Adonai ist. Also der eine, der zu dem einen, zu dem Vater untrennbar dazugehört. Und wie ist das mit dem Geist? Auch davon schreibt der Apostel Paulus im 2. Korintherbrief, im 3. Kapitel, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und dieser Geist ist Adonai. Und darum verwundert es nicht, dass im letzten Buch der Bibel, in der einzigartigen Offenbarung, die Johannes als der vermutlich am längsten lebende Apostel empfangen hat in der Verbannung auf Patmos, dass er einen besonderen Gruß schreibt, mit dem er sein Buch, die Offenbarung, dann verschicken wird an die Gemeinden. Und dort heißt es in Offenbarung 1, Gnade und Frieden wünsche ich euch von dem, der immer gegenwärtig ist, also dem, der ist. Und von dem, der schon immer war. Und von dem, der kommen wird. Dem, der immer gegenwärtig ist. Das ist Gott, der Geist. Die Personenheit Gottes ist für uns nicht zu fassen. Jesus sagt, Gott ist Geist. Und es ist dieser Geist, der gegenwärtig ist, der uns in die Gegenwart des Gottes hineinnimmt. Und der Gott, der schon von immer war, das ist der Vater. Und der Gott, der kommt, das ist der Sohn, auf den wir warten. In dieser Einheit grüßt Johannes die Gemeinde. Gnade und Frieden sei mit euch von dem, der ist und der war und der kommt. Jetzt eine ungewöhnliche Stelle. Und von den sieben Geistern vor seinem Thron. Johannes spricht sehr verschlüsselt von der Gegenwart des Geistes. Und von Jesus, dem Messias, dem Christus, dem vertrauenswürdigen Zeugen für diese Dinge. der als erster von den Toten zu einem unvergänglichen Leben auferstanden ist. Und der Herr ist über die Herrscher der Könige der Erde. Also auch hier ein Segen, den Johannes ausspricht, in der Entfaltung dieses einzigartigen Wesens Gottes als Vater, Sohn und Geist. Und es ist ein besonderes Geheimnis, wie er den Sohn Jesus beschreibt, der vertrauenswürdige Blutzeuge. Ja, das hat Jesus getan. Und der, der als erster von den Toten auferstanden ist in das neue Leben, das aus Gott ist. Und der wiederkommt, dem die Herrschaft gegeben ist über alle Könige auf Erden. Und wenn Johannes dann einen Lobpreis anstimmt, den wir gut auch als Lied kennen und vielleicht bald auch wieder gemeinsam singen können, dann klingt genau diese Dreiheit auch dessen, was der Sohn getan hat, darin wieder. Ihm, der uns liebt, das hat er getan, der treue Zeuge, bis zum Tod am Kreuz, und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut, das ist besiegelt durch seine Auferstehung, und uns gemacht hat zu einem Königsvolk, zu Priestern für seinen Gott und Vater. Das ist das, was schon in uns an gutem Werk begonnen ist, unsere Berufung, dem Herrn zu dienen bis in Ewigkeit. Und das ist das, was zur Vollendung geführt wird, wenn Jesus wiederkommt, dass wir hineingenommen werden in diese ewige Berufung zu einer Priesterschaft, zu Königen und Priestern vor dem Thron Gottes. Ihm sei Ehre und Macht für immer und ewig. Interessant ist bei diesem Segen, dass von dem Heiligen Geist im Zentrum gesprochen wird. Zuerst wird der Segen entfaltet, dann geht es um die sieben Geister vor dem Thron Gottes und dann geht es um das besondere Werk, das der Sohn tut. Und ich glaube, dass Johannes an dieser Stelle einen ganz besonderen Akzent setzen will, wenn er eben von diesen sieben Geistern Gottes vor dem Thron Gottes spricht. Weil es hier um die Berufung der Gemeinde geht und um nichts weniger als darum, dass die Gemeinde in diese Berufung hineinkommt. Das geht eben nicht aus eigener Kraft und nicht aus gutem Willen, sondern nur in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes, in dem Gemeinsamsein mit diesem Geist. Und dieser siebenfältige Geist wird uns vorgestellt als der Geist des Messias, als der Geist Jesu. Der Prophet Jesaja spricht davon im 11. Kapitel. Auf ihm, nämlich auf dem Messias, wird ruhen der Geist des Ewigen oder der Geist Jahwes. Der Geist der Weisheit und der Einsicht. Der Geist des Rates und der Kraft. Der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Es geht um die Gemeinschaft mit diesem Geist, um das Erfülltsein mit diesem Geist. Darin entscheidet es sich. Das ist der Geist, der auf Jesus lag, der in Jesus gewirkt hat, von dem berichtet wird, dass er gesalbt mit Heiligem Geist und mit Kraft umhertrug und wohltat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren. Also genau in diese Werke hineinführt, zu der die Gemeinde berufen ist. Wenn Jesus davon spricht, und wir haben es in der Lesung aus dem Johannestext gehört, wer an mich glaubt, sagt Jesus, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun. Weil wir Teil dieser Bewegung des Geistes sind, der das Evangelium in uns wirkt und durch uns in diese Welt hineinträgt und der nur eine einzige Ausrichtung hat, und das ist die Ehre des Vaters im Angesicht des Sohnes. Ja, der Geist und die Braut, sie sprechen, kommen. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen dürstet, der komme herzu und nehme das Wasser des Lebens. Was kostet es? Nichts. dieses Wasser des Lebens ist umsonst. Du darfst kommen. Wen dürstet, sagt Jesus, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden fließen Ströme lebendigen Wassers. Amen.